Willkommen bei Bock auf Business, deinem Podcast für Unternehmer von Unternehmern. Heute habe ich einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Ein Gast, der sich seit über 30 Jahren einer klaren Mission verschrieben hat: Menschen das Reden leichter machen. In der Öffentlichkeit, im Unternehmen, auf der Bühne, vor der Kamera oder einfach im Gespräch mit Mitarbeitenden. Michael Rossi ist einer der bekanntesten Kommunikationstrainer im deutschsprachigen Raum. Er ist ausgebildeter Schauspieler, CSP-zertifizierter Speaker, Autor von 14 Büchern, Mitglied der Hall of Fame der German Speakers Association und vor allem ein Mann, der sein Leben dem Thema authentisches Sprechen und souveränes Auftreten gewidmet hat. Was ihn besonders macht: er bringt CEOs genauso ins Reden wie Fernsehmoderatoren, Profisportler oder Schlagersänger. Und das mit Humor, Klarheit und dem festen Glauben: frei sprechen ist keine Kunst, sondern kein Problem. Wir sprechen heute über Wirkung ohne Show, über Kommunikation, die nicht manipuliert, sondern bewegt. Und darüber, wie Unternehmer mit echter Präsenz führen können, ohne sich zu verstellen. Wenn du dein Team mitnehmen willst, Kunden überzeugen oder einfach besser rüberkommen möchtest, dann ist diese Folge dein Heimspiel. Also, Bühne frei, herzlich willkommen, lieber Michael Rossi.
Danke für die Einladung.
Michael, erste Frage, kommt keiner drum. Stell dir mal vor, du bist morgen nicht mehr da. Was erzählt denn dein Umfeld über dich?
Also ich glaube, dass ich sehr hilfsbereit bin, dass ich mich sehr kümmere, weil ich habe wahnsinnig Spaß an dem, was ich mache. Und es gibt gerade im Bereich der Kommunikation sehr oft Notfälle. Also Notfall ist, du hast mit deinem Unternehmen passiert irgendwas oder du hast morgen ein Casting und das soll dein Leben entscheiden, ob du diese Show kriegst oder nicht. Und dann bin ich immer jemand, der auch am Sonntag arbeitet, am Samstag arbeitet, der hinfährt, der nachts noch Reden umschreibt, weil ich das Gefühl habe, wenn ich irgendwie helfen kann, wenn ich was tun kann, dann möchte ich das auch tun. Und ich engagiere mich ja auch in der German Speakers Association, also völlig ehrenamtlich in dem Speakerverband. Da machen wir Masterminds. Ich bin nächste Woche im Nachwuchs-Speaker-Casting. Das kostet mich alles viel Geld, weil es alles kostenlos ist. Aber ich mache es furchtbar gerne. Es macht mir riesen Spaß. Also ich glaube, dass die Leute sagen würden, er hat sich sehr um andere gekümmert und er hat sehr viel für andere getan. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt.
Das ist eine Herzensmission. Wie kamst du darauf, dich dem so zu widmen, dass das dich so interessiert und dass du dich auch so dafür einsetzt?
Also ich glaube, dass viele Dinge in uns schon angelegt sind, die sind schon in uns drin, ja. Also ich war in der Schule, ich war Diözesanleiter einer katholischen Jugendgruppe und dann bin ich auf die Schauspielschule gegangen, lasse ich jetzt alles hinter mir. 6 Wochen später war ich Schulsprecher, ja. Ich habe mein Leben lang gemerkt, dass dieses Unterrichten mir mehr Spaß macht als alles andere. Ja? Seminare geben, Vorträge halten, Coaching, unterrichten, anderen was beibringen. Ich habe Hunderten von Menschen Tanzen beigebracht, Hunderten von Menschen Gitarre spielen beigebracht. Also das ist etwas, das liegt in meiner DNA. Und da wir immer ein bisschen gucken müssen, wo sind wir glücklich, wo sind wir eins mit der Welt, da bin ich glücklich, da bin ich mit eins mit der Welt. Und das hat sich dann sehr früh herausgestellt. Also immer wieder, wenn ich von dem Weg abgewichen bin, bin ich wieder zurückgekommen auf dieses Coachen, Unterrichten, Seminare geben, weil mir das mehr Spaß macht als alles andere.
Ja, mega. Geh mal in Richtung Unternehmertum. Du sagst, Freireden ist kein Problem. Was steckt für dich hinter dieser Haltung und warum ist es dir auch so wichtig, das in die Welt zu tragen?
Wenn ich ein Unternehmen gründe, habe ich mit Mitarbeitern zu tun oder mit Kunden zu tun. Und für beide Zielgruppen ist etwas ganz wichtig, was, glaube ich, den Erfolg zum Teil ausmacht. Haben die Vertrauen zu mir? Vertrauen mir meine Mitarbeiter? Sagen die, der kann das schaffen? Ich glaube dem, dass der unsere Firma in die Zukunft führen kann. Ich glaube, dass auch wenn der Wind rau weht, dass sich unsere Führungskraft diesem Problem annehmen kann. Und bei Kunden genauso. Kann der mein Projekt stemmen? Vertraue ich dem, dass seine Rasenmäher die besten Rasen? Kümmern Sie sich um meinen Rasenmäher, wenn der kaputt ist? Also Vertrauen ist eine ganz wichtige Sache. Und Vertrauen tue ich nicht Menschen, die was vorspielen, die so tun, als ob die Schauspieler sind, die irgendwelche Sätze aus Lehrbüchern übertragen. Weißt du, und die Welt ist für einen Schauspieler voller Laienschauspieler und das ist manchmal ein bisschen furchtbar. Ja? künstliche Lächeln, hallo, herzlich willkommen. Ein Profi sieht sofort, dass das falsch ist, dass das gespielt ist. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ja, wenn einer Texte auswendig lernt, wenn einer Text aufsagt, wenn einer sich nach Lehrbüchern richtet. Also im Moment ist ja sehr in der Management-Theorie, dass man sehr vorsichtig vorgeht. Also da sagen dann Führungskräfte, ich habe das Gefühl, dir geht es gerade nicht gut. Das ist das Gegenteil. Da sagt der Mitarbeiter, ey, warst du im falschen Seminar? Du hast das Gefühl, es geht mir nicht gut. Hey, sprich mit mir wie mit normalen Menschen. Mir ist zu Ohren gekommen. Ja? Mir ist aufgefallen, dass du zu spät gekommen bist. Was für ein Quatsch. Also mir kann aufgefallen, dass es dieses Frühjahr sehr heiß ist. Aber mir kann nicht auffallen, dass einer zu spät kommt. Das ist eine Tatsache. Du bist zu spät gekommen. Nicht mir ist aufgefallen. Also wenn ich mit Führungskräften arbeite und die haben dann so vorgefertigte Sätze aus Lehrbüchern. Ja, aber Herr Roski, das darf man doch nicht. Ja, aber das soll man doch nicht. Aber das macht man doch nicht. Dann sage ich vielleicht, na ja, also wer sollte dir sagen, was du machst? Und das, was du meinst, ist 20 Jahre alt. Vor 20 Jahren durfte man das nicht. Heute darf man das alles. Also so viel zum Thema. Es entwickelt sich wahnsinnig schnell. Management-Theorien, Kommunikationstheorien entwickeln sich wahnsinnig schnell. Und wenn du da auf das vertraust, was vor 10, 15 Jahren mal in war, dann stehst du sehr schnell allein im Leben und die 16-Jährigen lachen über dich und sagen, ach, guck mal, ist ja rührend. Ja. Ich freue mich, dass sie so ich freue mich, dass sie den Weg hierhin gefunden haben. Ja. Wo jeder ein Smartphone hat, wo man in Spitzbergen im Smartphone die Entfernung eingibt und man kriegt es mit Fahrrad, mit Zug, zu Fuß, mit dem Auto auf die Minute genau. Sagt einer, ich freue mich, dass sie den Weg hierhin gefunden haben. Da machen sich Führungskräfte lächerlich. Das heißt, eine authentische, eine echte Führungskraft, die hat die Chance, ihre Mitarbeiter mitzunehmen und auch die Kunden mitzunehmen. Einer, der irgendwas spielt und der Laienschauspieler abgibt, ist eher nervig.
Sehr spannend.
Ja, weißt du, ich merke, wenn die Führungskräfte ihre Weihnachtsansprachen auswendig lernen, wenn das die Sekretärin geschrieben hat, ja, Geburtstagsfeier, Entlassfeiern, da wird so viel Pappe produziert, ja. Mein Dank geht heute auch an Herrn. Mein Dank geht an. Würde man zu Schatzi sagen, Schatzi, mein Dank geht an dich, weil du gestern. Da würde Schatzi sagen, kannst du mal normal mit mir reden? Und ich glaube, das ist ein Zahn der Zeit. Junge Leute wollen, dass man normal mit ihnen redet, wie normale Menschen miteinander reden. Nicht so eine Bühnensprache, nicht so ein elaborierter Sprachcode, sondern einfach und direkt. Ja? Und sie wollen, dass man keine Tricks anwendet. Also ich meine, in meiner Jugend haben Verkäufer noch gelernt, Ja-Ketten zu bilden. Ja? Sie wollen doch im Alter, sie wollen doch auch einen günstiger, das ist heute albern. Ja. Ein Elevator-Pitch ist heute albern. Ja, man weiß einfach, dass es nicht sehr attraktiv ist, wenn ich den Dirk jetzt auf einer Party frage und der sagt, was machen Sie? Und ich stelle den Schalter an und fange dann 3 Minuten an zu erzählen, was ich mache. Das ist nicht attraktiv. Attraktiv ist, wenn Menschen in Kontakt kommen. Attraktiv ist, wenn der Dirk erst mal selber sagen darf, was er macht. Und wenn ich den Dirk gefragt habe, was er macht, und er sagt dann am Ende, weil er nett ist, Michael, was machst denn du? Dann kann ich meinen Pitch direkt auf das anpassen, was der Dirk gerade gesagt hat. Und jetzt verbinden sich zwei Menschen. Jetzt haben zwei Menschen eine gemeinsame Basis. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann sage, Dirk, hast du mal eine Visitenkarte von dir, ist verhältnismäßig hoch. Aber das passiert oft nicht. Oft wird gelabert und geredet und Elevator gepitcht und dann wandert eine Visitenkarte von einem zum anderen. Und man denkt, glaubt der, dass ich ihn anrufe? Glaubt der, dass mich das interessiert? Ja, oder ich meine, du wirst auch diese Mails auf LinkedIn bekommen. Herr Roski, Sie als unternehmerische Persönlichkeit, aus welchem Automaten werden die ausgespuckt? Die klingen alle gleich, ja. Die sind alle so, dass man sie nach der ersten Zeile schon wegklickt, ja. Sie wollen doch sicher als Führungskraft. Nein, will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Wenn du mich willst, dann liefer erst mal was. Bau erst mal Kontakt auf. Mach mir mal ein Angebot und nicht gleich, oh, wir haben uns gestern kennengelernt, heute will ich Ihnen was verkaufen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Und ich glaube, dass diese ganzen Seminare, die das erzählen, dass die irgendwann leer sein werden, weil die Leute merken, dass das keine Möglichkeit ist, wie man mit anderen in Kontakt kommt.
Ja, sehr, sehr spannend. Wenn ich mal dieses ganze Thema sprach, du hast jetzt ganz viele Felder aufgemacht, also vom Angebot, vom Beziehungsaufbau auch zu anderen, zu Dritten, zu potenziellen Kunden oder Lieferanten, aber natürlich auch in der Führung. Welche Verantwortung haben wir, jetzt bleiben wir vielleicht nochmal bei Unternehmern und Führungskräften, innerhalb unserer oder mit unserer Sprache, nochmal gezielt auf uns, aufs Unternehmertum, gezielt auch auf unsere Mitarbeiter. Welche Verantwortung haben wir da, an unserer Sprache zu arbeiten, um sie dahingehend mitzunehmen, ihnen Sicherheit zu geben, um unsere Vision mitzuteilen? Wie siehst du das Thema, dass ich damit auch wirklich auch wachsen darf, mich verändern darf, um dann inspirierend zu sein, ein Vorbild zu sein. Wie ist da dein Gedanke dazu?
Also das Ziel eines Unternehmens ist ja immer, erfolgreich zu sein. Ja, wenn du CEO von einem Laden bist und der läuft nicht, dann genau. Und da ist Sprache wahrscheinlich nicht der erste Punkt. Ja. Wenn du die besten Rasenmäher der Welt hast oder wenn du Büroklammern hast, die einfach fantastisch sind, sind aus Gold und kosten 2 Cent, dann verkauft sich das von selber, ob du gut kommunizierst oder nicht. Ja. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Wie viele Firmen leiden heute darunter, dass sie nicht die richtigen Mitarbeiter finden? Ja. Weil wenn die Atmosphäre im Unternehmen scheiße ist, was macht denn ein junger Mensch, wenn er sich heute irgendwo bewirbt? Er gibt erstmal die Firma bei LinkedIn ein, bei Instagram ein, bei Facebook ein, wo auch immer ist. Und dann schreibt er mal ein paar Mitarbeiter an und sagt, du arbeitest doch da. Kann ich mit dir mal telefonieren? Kannst du mir mal sagen, wie der Laden ist? Damit ich weiß, was da für eine Atmosphäre herrscht. Und mit Atmosphäre meine ich nicht, alle fassen sich an den Enden und singen Kinderlieder. Nein. Ich meine nicht dieses Müsli und wir alle zusammen, wir fühlen uns wohl. Ich meine schon eine klare Unternehmensatmosphäre. Aber zum Beispiel, junge Leute hassen es, wenn ewig Meetings stattfinden, wo nichts bei rumkommt. Wo sich immer 2, 3 ältere Herren brüsten, stundenlang reden, nicht unterbrochen werden wollen. Da werden junge Leute nervös und sagen, das ist nicht meine Zeit. Damit will ich meine Zeit nicht verbringen. Ja? Ja. Und ich war gestern wieder bei einer Firma und habe das Talentmanagement von dieser großen Firma gemacht. Ja? Wie viele da zu mir kommen und sagen, Herr Rossier, unsere Unternehmenskultur ist eine Katastrophe. Herr Rossier, hier ist alles noch sehr altbacken, noch sehr und sehr obrigkeitshörig. Boah, dann weiß ich, die gehen irgendwann. Eine sagt, naja, ist noch 2 Tage, dann bin ich weg. Und die hat sich gefreut. Ich bin noch 2 Tage, dann bin ich weg. Da habe ich die Verantwortung, irgendwie so sagen, pass mal auf, setz dich mal hin. Was ist denn los? Was denn? Was macht? Gibt es irgendwas, was ich? Und das ist diese Verantwortung. Willst du die besten Menschen halten? Die Firmen, die gut funktionieren, mit einer guten Arbeitsatmosphäre, da gehen die Menschen nicht. Ich kann doch meine Firma nicht im Stich lassen. Ich kann doch meinen Chef nicht im Stich lassen. Aber wenn die mich auch im Stich lassen, wenn ich immer der Einzige bin, der Überstunden machen will, wenn der Chef keine Rücksicht auf meinen Geburtstag nimmt, wenn er meinen Nachnamen nicht richtig schreibt, ja. Also ich meine, wenn der Chef von Audi sagt, wir sind heute in Neckarsulm, nein, wir sind in Neckarsulm, verdammt nochmal, ja. Da ärgern sich Mitarbeiter. Sie fühlen sich nicht wahrgenommen, sie fühlen sich nicht gesehen, weil ihre Führungskraft irgendwie abgehoben, irgendein Büro in der obersten Etage. Nee. Eine Verantwortung insofern, wenn du ein funktionierendes Unternehmen führen willst und du hast eine gute Kommunikation, dann setzt sich die in der Regel durch. Also einfach gesagt, wenn die Sekretärin nett ist, ist der Chef auch nett. Habe ich noch nie erlebt, dass ich einen netten Chef getroffen habe und das ist eine blöde Sekretärin. Wenn ich die Sekretärin war, das macht aber Spaß, also mit der einen Termin zu machen. Die ist freundlich, die ist nett, die ist locker, die hat keinen Druck. Ja. Ich kam noch nicht im großen Flugzeugzulieferer, so sagt man. Dann komme ich an die Rezeption, ich sage, ich habe einen Termin mit Herrn Dr. so und so. Das sagte sie mir, na, da werden Sie Spaß haben. Ich sage, wie meinen Sie das? Ja, sagt sie, unser Herr Dr. so und so ist eine ziemliche Granate. Ja, also der ist wirklich, komme ich zu Herrn Dr. so und so, ich sage, Sie scheinen ja ganz guten Stand zu haben. Sagt er, wieso? Ich sage, die Dame an der Rezeption wäre am liebsten gleich mitgegangen. Ja, sagt er, so muss es sein. Ja, und Herr Dr. so und so ist kein Weichei. Der ist nicht weichgespült. Der ist ganz klar, der weiß ganz klar, was er will. Aber das ist kein Gegensatz. Und sehr schön können wir das vergleichen mit der Schule. Nicht immer der Lehrer, der uns gleich das Du angeboten hat und der die leichten Arbeiten geschrieben hat, den haben wir in Erinnerung. An den rufen wir ins Gedächtnis. Von dem haben wir viel gelernt. Nein, bei mir war das der Englischlehrer, Herr Dörper, der wusste ganz genau. Ich habe Englisch nicht so ganz gut gekonnt, aber wenn Herr Dörper gefragt hat, da war ich vorbereitet, ja, weil Herr Dörper stand vor mir, der war 2 Köpfe kleiner, und hat gesagt, Herr Rossier, was ist los? Kein Englisch gelernt? Ja, also, das hat nichts damit zu tun, natürlich freundlich sein, aber eine Verbindung aufbauen, das finde ich ist das Wichtigste überhaupt.
Ja. Michael, auch wenn du es wahrscheinlich schon erwähnt hast, immer wieder, dennoch vielleicht mal zusammengefasst, was sind denn die größten Kommunikationsfehler für uns, um genau diese Wirkung nicht zu erzeugen oder eben nicht dieser inspirierende Mensch. Ich nehme nochmal das Wort inspirieren, weil ich finde das sehr inspirierend, mit solchen Menschen zu sprechen. Was sind so die größten Fehler, die ich jetzt gleich nach diesem Podcast beheben kann oder angehen kann?
Ja, also den Fehler benennen und den Fehler beheben sind erstmal 2 verschiedene Dinge. Ja? Mhm. Ein Fehler, den du verhältnismäßig leicht beheben kannst, ist, dass du alles Elaborierte, alles Gestellste herausnimmst. Also ich habe schon gesagt, mir ist zu Ohren kommen, wenn du vom Werdegang sprichst vom Vorfeld und vom Nachgang, wenn alles voller Amerikanismen ist, Briefing, Debriefing, ja, wo ich dann irgendwie sage, kannst du dich mal nochmal ansprechen. Manager bringen heute keinen geraden Satz raus ohne das Wort Bereich. Was machst du in deiner Freizeit? Im privaten Bereich halte ich mich mit Sport fit. Hä? Privat bin ich verheiratet. Hä? Redst du? Ja? Also das ist wirklich albern. Und da kann man mal drüber nachdenken. Jeden Satz, den man beim Frühstück mit Schatzi nicht sagen würde, den sollte man auch nicht mit anderen Menschen haben. Ja, Schatzi, dass ich nicht gekommen bin, das ist dem Umstand geschuldet, dass ich gestern indisponiert. Wie redst denn du? Ja? So, das Zweite ist, ich kann mich vorbereiten, aber wenn ich Sätze vorbereite, wenn ich Sätze auswendig lerne, ja, du hast die Anmoderation für diesen Podcast auswendig gelernt bzw. abgelesen. Das darfst du, das ist okay. Bei jedem Studiogast eine ganze Seite irgendwie frei zu machen. Aber ich merke eben, dass du abliest, weil du machst Pausen an Stellen, wo man normalerweise überhaupt keine Pausen macht. Außerdem kommt so eine kleine Melodie da rein, die da eigentlich nicht hingehört, aber die ganz sympathisch ist, wenn man einen Text, ja. So, das sind alles Dinge, wenn ich die Vorstellung hätte, mein Chef verbringt seine Zeit damit, Melodien unter Sätze zu packen, ja, und Texte zu schreiben, die er dann auswendig vorträgt, da würde ich denken, ja, also in einem Podcast gibt es was anderes, aber wenn er eine Unternehmensversammlung leitet, wenn er ein Team-Meeting leitet und er hat einen vorgegebenen Text, wäre schwierig. Und zunächst mal kann man die Fehler beim Kommunizieren verhältnismäßig einfach erkennen. Wenn wir im Alltag sprechen, dann tanzen unsere Sätze. 4, 18, 23, 544, 5, 6, 53, 18, 9, 4, 24, 6, 4, 53, 708, 745. Ja, das kann ich jetzt eine ganze Stunde machen. Eine schlechte Führungskraft, ein schlechter Kommunikator, eine schlechte Vorständin, die hat marschierende Sätze. 418, 544, 56. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Podcast. Es geht um Unternehmertum. Wir haben den Michael Rosier eingeladen. Wenn die Satzende alle nach oben gehen, wenn die Sätze alle gleich klingen, dann ist irgendwo die Kommunikation gestört. Dann spricht jemand zwar frei im Sinne von, er guckt vielleicht nicht auf ein Blatt, aber er spricht nicht wirklich frei, weil die Sätze im Kopf schon gebaut sind. Und das würde mich nerven. Ja? Also, Herr Halfer, wir führen jetzt unser Mitarbeitergespräch. Sie wissen, dass ich Sie sehr schätze. Sie sind, und ich denke die ganze Zeit, was will der von mir? Der zieht die Satzänder um, der ist unsicher, der weiß nicht, was er da sagt, der ist nicht richtig vorbereitet. Und das wäre eine schwierige Sache. Das lässt sich nicht so einfach beheben. Ja? Es wäre ganz einfach zu sagen, sprich doch vor der Kamera, auf dem Meeting, bei der Kundenveranstaltung. Genauso, wie du das im Alltag auch tust. Aber das lässt sich nicht so einfach abstellen. Aber hören, wenn es falsch ist, kann man sofort. Ja? Mega. Gut, jetzt hast du noch mehrere Sachen, was man in der Kommunikation alles falsch machen kann. Ja? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass ich mir gute Vorträge immer wieder ansehe. Also ein Greater-Vortrag über 500.000 Klicks und ein TED-Vortrag über 2 Millionen Klicks. Ja? Manchmal ist es so dröge, so trocken, so langweilig. Und es muss nichts langweilig sein. Ja? Wenn es langweilig sind, kann man auch weglassen. Man kann auch einen Finanzbericht, den kann man auch allen zur Verfügung stellen, schriftlich, und wir machen weiter. Ja? Also langweilige Reden, langweilige Präsentation. PowerPoint, ja? PowerPoint ist ein so wunderbares Medium, wenn ich es richtig benutze. Wenn ich aber nur Punkte mit Text habe und den Text vorlese, dann wird es ganz furchtbar. Ja? Noch furchtbar wird es, wenn ich PowerPoint missverstehe. PowerPoint soll mich unterstützen. Sehr oft ist es aber so, dass PowerPoint einfach bebildert, was ich sage. Ja? Unsere Teamarbeit ist ein zartes Pflänzchen. Was sehen wir auf der Folie? Ein zartes Pflänzchen, da könnte ich unter die Decke gehen. Ja? Also die drei Schritte zu mehr Umsatz, da sehe ich eine Treppe mit drei Stufen oder Fußabdrücke, drei Schritte. Das ist ja nun ein großes Missverständnis. Und wenn dann meine Führungskräfte sich langweilen, wenn einer präsentiert, ja, dann ist das der Sinn von Präsentation nicht erreicht. Ich muss über Bilder nachdenken, über rhetorische Figuren nachdenken. Ich fange eben nicht an, ich freue mich, dass Sie da sind, danke für die einleitenden Worte, ich fange nicht an mit einer Agenda. Eine Agenda ist für die Uni, eine Agenda ist für die Schule und eine Agenda ist fürs Montagsmeeting, damit jeder weiß, worum es geht. Aber wenn ich Mitarbeiter motivieren will, habe ich doch keine Agenda. Haben wir im Film ja auch nicht. Also im nächsten Akt wird er eine neue Frau kennenlernen und sie wird sterben. Viel Spaß. Dann bin ich doch jetzt nicht mehr gespannt auf den Film. Das interessiert mich doch gar nicht mehr. Ja? Wenn einer sagt, Sie lernen in diesem Vortrag die 7 Gründe modernen oder die 7 Tipps für moderne Unternehmensführung. Fangen wir an mit Tipp 1. Jetzt wird's langweilig. Jetzt kommen 7 Tipps hintereinander. Nein, es sind am Ende 7. Ja? Ich weiß noch nicht genau, wie viele es sind. Am Ende stellt sich raus, was wir gerade besprochen haben, sind 7 Tipps. Und dann muss ich auf die Augen gucken und sagen, ist der schon fertig? Der hat doch gerade erst angefangen. Ja, genau, dann ist es richtig. Guck, dass du deine Vorträge, deine Verkaufspräsentationen spannend machst. Dirk, 80% aller Verkäufer sagen mir, das, was mir das Unternehmen schickt für meine Verkaufsveranstaltung, benutze ich alles gar nicht. Die Folien sind scheiße, die Prospekte sind scheiße, alles viel zu voll, alles viel zu angeberisch, das mache ich. Warum kommunizieren die nicht miteinander? Warum sagt der Star-Verkäufer nicht der Marketingabteilung, hört mal, mit diesen Dingen kann ich nichts anfangen, damit verkauft man nichts. Ja. Ich will nicht, dass der Kunde liest, ich will, dass der Kunde die neuen Produkte sieht, schön fotografiert. Man kann ein Auto so fotografieren, dass man gleich einsteigen möchte. Und man kann es so fotografieren, dass der sieht aus wie alle anderen. Ja? Also, die kommunizieren nicht miteinander, da macht jeder seinen eigenen Stiefel. Und dann zu gucken, wie kann man das untereinander, wie kann man jedem ermöglichen, individuell zu sein, aber ihn in seiner Individualität zu unterstützen. Keine Gesprächsleitfäden. Für 16-jährige Lehrlinge ja. Sobald die 20 sind, hört das auf mit den Gesprächsleitfäden. Dann sollen die sprechen, wie sie wollen. Mitarbeiter sollen sich am Telefon melden, wie sie wollen. Es soll freundlich sein und ich soll wissen, wer da dran ist. Aber es muss nicht immer, hallo, guten Tag, mein Name ist Michael Rosier, Sprechertraining.de. Sie sprechen mit Herrn Rosier persönlich. Was kann? Wenn du das den ganzen Tag machen musst, dann bist du immer ein Rammdösig. Ja. Man kann doch mal, wenn jetzt hier jemand anruft und was weiß ich, die Nummer ist aus der Schweiz, kann ich sagen, aha, da ist die Schweiz schon heute Morgen. Da würde sie sich kaputt lachen. Ja? Was ist, wenn du einen Anruf kriegst, so um 17 Uhr? Ist immer gleich. Du nimmst den Hörer ab, dann gibt es ein Knacken in der Leitung, da weißt du schon, aha, das ist ein Callcenter. Und dann ist der erste Satz, spreche ich mit Herrn Halfer. Ja? Bei dir ist es noch einfach, bei mir sagen die, spreche ich mit Herrn Rossi. Das Dumme ist, ich heiße nicht Rossi, ich heiße Rossier. In dem Moment, wo die sagt, knacken, spreche ich mit Herrn Rossi, sage ich, Sie wollen mir etwas verkaufen, das ist nicht erlaubt, lassen Sie es und lege auf. Ich kenne das. Fenster, obwohl mein Haus ganz neu ist, verstehst du? Alles Blödsinn. Neulich habe ich jemanden am Telefon, ich gehe wieder ran, kurzes Knacken, sagt die, huch, da ist ja jemand dran. Dann denke ich, Moment mal, weiß ich jetzt nicht, was das ist. Ja, ich sage, ich bin zufällig rangegangen, normalerweise gehe ich nicht an fremde Nummern. Sagt die, mache ich auch nicht, man weiß ja nie, wer da dran ist. Ich sage, genau, ich habe mich bisher, so, und dann habe ich sie mich sehr nett mit der unterhalten, dann sagt die plötzlich zu mir, jetzt kriegen Sie keinen Schrecken, ich will Ihnen was verkaufen. Ich sage, ich kriege keinen Schrecken. Was wollen Sie mit dem? Weißt du, ein ganz anderes Gespräch. Aber das bringt Ihnen niemand bei. Es bringt Ihnen niemand bei. Frage also nach dem Namen und ob du denn richtig. Nee, das ist eben dann gerade falsch. Das heißt, Dirk, ich habe in meinem Leben so viele Dinge gelernt, die alle richtig waren und wo ich heute weiß, die sind alle verkehrt. Ja, funktioniert nicht. Elevator Pitch. Ja? Feedback. Die drei großen W. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Wahrnehmung ist okay, aber eine Führungskraft, die nicht ihre eigenen Stärken kennt, die Lehrbücher gelesen hat, beginnt das jetzt mit, Dirk, ich nehme gerade wahr, dass du dich nicht wohlfühlst. Du nimmst gerade wahr? Was ist denn das für Deutsch? Wer redet denn so? Weil das Substantiv Wahrnehmung hat, sagt der Wahrnehmung. Ja? Wenn ich in St. Gallen an der Uni eine Übung mache mit Executives zum Thema Mitarbeitergespräche, 2 Anfänge für alle, 50 so, 50 so, 50 fangen an, wie geht es dir? Die haben die Sandwich-Technik gelernt. Ja? Erstmal was Nettes, wie geht es dir? Golf spielen am Wochenende, wie geht es den Kindern? Dann auf die 12 und zum Schluss wieder was Nettes. Nein, das war mal. Vor 25 Jahren war das super. Heute ärgerst du die Leute, denken, mein Gott. Ja? Ich habe neulich eine Führungskraft, die hat gesagt, der Mitarbeiter hat sie nach 2 Sätzen unterbrochen, hat gesagt, was willst du mir eigentlich sagen? Ja? Das funktioniert nicht mehr. Der zweite dusselige Anfang ist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass es geklappt hat. Was für ein alberner Satz. Ich habe gesagt, wir müssen Mitarbeitergespräch und dann sitzt er da und sagt, schön, dass es geklappt hat. Ja? Weißt du, das ist das, was ich meine. Ich kann so jemand nicht ernst nehmen. Und wenn ich das in St. Gallen mache, dann lachen die alle herzlich und sagen, ja, Rosier, ja, genau so ist es. Ja, ich sage, warum? Das kann man doch ändern. Das sind Dinge, die kann man ganz leicht ändern. Weißt du, wenn ich mich mit einem Mitarbeiter geärgert hätte, im Mitarbeitergespräch, über dich hätte ich mich geärgert, würde ich sagen, Dirk, wir müssen reden. Und in dem Satz, Dirk, wir müssen reden, würde ich dir schon klar machen, es wird nicht lustig. Und jetzt sitzt du da, hast dich vorbereitet und sagst, Michael, du hast dich über mich geärgert. Ja, Dirk. Und wir fangen mal gleich mit dem Ärger an. Und zum Schluss kann ich dann trotzdem sagen, Dirk, das hat trotzdem nichts damit zu tun, dass das neue Projekt mit der Bundeswehr hast du super gemanagt. Ich bin total zufrieden. Ja, also über die Sache, über die jetzt gesprochen haben, sprechen wir nicht mehr, aber Bundeswehr, Daumen hoch. Da wird der rausgehen und sagen, super. Er hat einen Anschluss mehr verpasst, weil ihm was geärgert hat. Ich bin froh, dass es mir gesagt hat und nicht mit sich rumgetragen hat. Und Bundeswehr hat er gelobt, alles in Ordnung. Ja, das ist ein gutes Mittel. Und wenn es was zu loben gibt, kann ich auch damit anfangen. Aber mit dem Loben nicht übertreiben. Sprenger sagt, Mitarbeiter nicht loben. Wenn Mitarbeiter Lob nötig haben, dann wird es schwierig. Ja? Ja. Und ich habe immer gedacht, Lob sei was Gutes. Nachdem ich Sprenger gelesen habe, weiß ich, das ist zweischneidig. Wenn ich das Lob benutze, um was zu erreichen, ist blöd. Ja? Und ich gebe dir noch einen Satz. Du kennst den Satz, wer fragt, der führt?
Ja.
Richtig oder nicht?
Ich würde sagen, ja, in manchen Fällen schon, aber du wirst
ja, genau. Du bist vorsichtiger, weil du ahnst, dass ich was dagegen habe. Ja, ich habe gerade Chris Voss gelesen, der hat ein Buch geschrieben, das ist der Chefverhandler des FBI bei Erpressungen. Ein tolles Buch, sollte man mal lesen, wenn man viel verhandelt. Ja. Und der sagt, er hat noch nie erlebt, dass jemand, der fragt, führt. Weil jemand, der fragt, muss ständig neue Fragen überlegen. Der muss ständig bei sich, der ist ständig konzentriert. Nein, wer zuhört, führt. Das heißt, er sagt, ein guter Verhandler hat ein paar Fragen vorbereitet, der lässt den anderen reden. Der hört zu auf Zwischen. Sagt er eigentlich? Sagt er vielleicht? Sagt er noch nicht? Das heißt, zuhören führt. Ein Mitarbeiter, ein guter Chef, hört dem Mitarbeiter erstmal zu. Ja. Und hört mal, warum der Mitarbeiter vielleicht nur 98% arbeitet oder 80 oder 60. Er versucht, das rauszukriegen. Und nicht, ich habe vorbereitet, was ich dem jetzt alles in den Kopf werfe. Nein, das kann er dann immer noch machen. Aber erstmal sorge ich dafür, dass die Auster Dirk Halfer sich öffnet, ich in seine Seele gucken kann, ich weiß, wie er zum Unternehmen steht, was seine geheimen Wünsche sind, was seine Unpässlichkeiten, Probleme sind. Und wenn er dann wieder zumacht, dann kann ich vielleicht ihm was Negatives sagen. Aber erstmal versuche ich ihn aufzumachen. Also, das sind so Dinge, wenn du mich jetzt nach direkten Verhaltensweisen fragst, ja, nicht ins Lehrbuch gucken, wie man ein Mitarbeitergespräch anfängt, nicht aus dem Setzkasten, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, bevor ich anfange, bevor ich vom Ende komme, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, last but not least, ja, ich darf mich kurz vorstellen, lassen Sie mich, ich würde mich gerne kurz vorstellen, Sie stellen sich also nicht vor, oder wie? Ja, also das sind alles Floskeln, die kann man lassen und ob das das Wichtigste ist, weiß ich nicht, aber es kann manchmal ziemlich nervig sein und die anderen sehr demotivieren, wenn sie einen Chef haben, der so redet.
Grandiose Antwort auf diese Frage. Du, jetzt gebe ich dir zwei Fragen. Also zum einen natürlich diese Frage, alles was du sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeinem Zuhörer nicht schlüssig ist und sich in tiefster Seele wünscht, genauso zu kommunizieren. Mal die Frage 1, wie gehe ich daran? Wie gehe ich diese ersten Schritte? Weil natürlich kann ich das nicht gleich können in der Perfektion und irgendwo muss ich ja mal anfangen. Vielleicht doch mit einem Gesprächsleiter. Ich bin gespannt auf deine Antwort. Und ich würde dir gerne noch eine zweite Frage aber dazu geben.
Also nach meinen Regeln stellst du die zweite Frage erst, wenn ich die erste beantworte. Sonst muss ich meine erste Frage. Ja?
Dann nimm mir deine Regeln. Ja, also, das ist die Frage, wie starte ich?
Das ist ein beliebter Journalistentrick. Ich stelle zwei Fragen, am besten drei Fragen auf einmal und schon zittert die Führungskraft. Dann können Sie mir mal drei Gründe nennen, warum Sie gerne im Unternehmen haben. Grund 1, Grund 2 und was war der Grund 3? Also, ich kann mich an die zweite Frage dann nicht mehr erinnern. Und ich kann mich jetzt schon an die erste nicht erinnern, aber ich versuche es nochmal zusammenzubekommen. Also, du hast nochmal was gefragt.
Also ich nochmal die Frage ganz klar, ich sage, alles das, was du sagst, ist wirklich klasse und ich glaube, jeder fühlt sich auch in der Situation jetzt, wenn er zuhört, sagt, das würde ich auch gern können. Wie kann ich damit beginnen? Ist es vielleicht doch ein Lehrbuch und was ist da deine Erfahrung, um sich dem zu nähern, um dann diese, also ich nenne dich jetzt mal als Perfektion im Sinne des Betrachters, also diese tolle Werkzeuge zu haben oder diese frei sprechen zu können und auch diesen Mut zu haben.
Jetzt habe ich den Gedanken wieder. Also, der wichtigste Gedanke ist, mit den Begriffen von richtig oder falsch aufzuräumen. Es gibt kein richtig oder falsch. Ja. Und professionell gibt es auch nicht. Wenn du jetzt sagst, Michael, mein Podcast soll professionell sein, ja, professioneller Podcaster, aber dann dürftest du nichts anderes machen als Podcaster, dann bist du ein professioneller Podcaster und das sollst du dich so verhalten. Wenn der Podcast nur ein Teil deines Portfolios ist, dann bist du Teil-Podcaster und das muss dich professionell sein. Ja? Das heißt, eine Führungskraft sollte nicht versuchen, alles richtig zu machen. Mhm. Und wir können das tatsächlich von unseren Kindern lernen. Unsere Kinder nehmen das nächste Handy und sagen, hey Leute, bin gerade in einem Podcast vom Halfa, weiß noch nicht, wie es wird, aber die ersten Fragen waren cool, melde mich. Wir würden sagen, ja, willst du dich nicht vorher wenigstens kämmen und mal gucken, was du anhast? Dann sagen die, wieso denn kämmen? Ich will doch nur reden. Ich will nur noch was sagen. Das heißt, unsere Kinder sagen, wenn du was zu sagen hast, sag's. Wenn du dich ärgerst, steh auf. Wenn du was beitragen kannst, trage was bei. Ob du stotterst, ob du Dialekt sprichst, ob du unsicher bist, ob du Mann oder Frau, ob du homosexuell bist, ob du völlig egal. Wenn du etwas beitragen kannst für uns, dann tu das. Mach das. Geh damit Vorbild voran. Versuch nicht perfekt zu sein. Perfekt ist lästig. Wir wollen auch nicht mit perfekten Menschen verheiratet sein. Ich bin sehr froh, dass meine Frau nicht perfekt ist. Und ich glaube, sie ist auch froh, dass ich nicht perfekt bin. Das heißt, versuch nicht immer alles richtig zu machen. Versuch auch mal was rauszuhauen und dann musst du dich danach dafür entschuldigen. Aber das ist echt, ist authentisch. Ja? Versuch nicht immer alles weich zu spülen. Manche Menschen möchten das. Die meisten möchten nicht alles weich gespült. Die möchten wissen, was Sache ist. Bist du zufrieden, bist du nicht zufrieden? Ärgerst du dich über mich? Und dieses echt und authentisch sein. Man muss nicht jedem seine Meinung sagen. Ja? Du musst nicht durch die Stadt laufen und fragen, Frauen sagen, ob sie gut aussehen oder nicht. Das ist erstens sexistisch und zum Zweiten, die gut aussehen, wissen, dass sie gut aussehen und die an dem Tag nicht gut aussehen, wissen es auch. Also das ist übergriffig. Es ist auch übergriffig, dauernd Menschen ein Feedback zu ihren Verhaltensweisen zu geben. Aber ansonsten, wenn mich was ärgert, wenn mich was stört, das zu sagen, dabei zu sein, ja? Und mir nicht so viel Gedanken um die Form zu machen, ja, dann ist der erste Satz ein bisschen durcheinander. Du glaubst gar nicht, was Menschen für einen Unsinn reden, wenn du genauer zuhörst. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Das ist Quatsch. Höre ich aber dauernd. Ja? Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Das ist Quatsch. Höre ich aber dauernd. Und bis zu solchen Konstruktionen, das haut ja dem fast die Krone ins Gesicht. Ja? Oder da platzt mir der Kragen und das platzt mir die Hutschnur. Da wird dann, da platzt mir die Hutschnur. Ja? Also, wir reden so viel Blödsinn. Und trotzdem ist es egal, weil wenn wir den anderen verstehen wollen, dann verstehen wir ihn auch. Ja? Und da kann man zwar mal lachen über eine grammatikalische Formulierung, aber das ist echt nicht so wichtig. Also nicht über die grammatikalische Formulierung darfst du. Nicht auf der Weihnachtsfeier einen gezirkelten Text. Weg mit dem Text, Leute, es ist Weihnachten. Und jedes Jahr ist wieder Weihnachten. Und jedes Jahr weiß ich nicht, was ich sagen soll. Weil es macht so viel Spaß, mit euch zu arbeiten. Aber das habe ich letztes Jahr schon gesagt und vorletztes Jahr. Und jetzt sage ich es dieses Jahr einfach nochmal, weil mir sonst nichts einfällt. Und ich mag den Tag heute nicht moderieren. Ich kann nicht moderieren. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Das macht gleich der Dirk. Ich mache das nicht. Ich wollte euch nur eins sagen, wenn es ein bisschen so weitergeht, verstehst du, echt, dann würden alle sagen, wow, unser Chef ist kein großer Redner, aber super, wie er das macht. Echt, authentisch, direkt, ja, mit Freischnauze, würde man sagen. Und damit kann man versuchen, jederzeit anzufangen. Das braucht ein bisschen Mut. Aber damit kann man jederzeit anfangen. Man kann sich in der Diskussion auch melden, wenn der Gedanke noch nicht ganz fertig ist und kann mal gucken, was passiert.
Ja, stark. Zweite Teilfrage. Jetzt aber wieder eine neue Frage.
Ja.
Das Thema, du hast vorher angesprochen, Kommunikation zwischen Marketing und Vertrieb. Also warum redet der Vertriebler jetzt nicht mit dem Marketer? Das ist ja nun wirklich ein Problem, das ich auch in sehr vielen Unternehmen einfach sehe. Und wie kann ich da als Unternehmer hingehen, um meine Mitarbeiter dazu motivieren oder ihnen das nahebringen, das zu tun? Einfach, dass diese Kommunikation unglaublich wichtig ist, um sich zu verbessern, zu verändern. Was sind da so deine Tipps?
Dieser Satz, das ist unglaublich wichtig. Das ist riesenwichtig. Das nutzt alles nichts. Ja, das nutzt alles nichts. Nein. Erstmal ist es doch interessant, dass du das genauso siehst wie ich und dass das ein strukturelles Problem ist, dass die nicht miteinander reden. Dabei müssen sie eng zusammenarbeiten. Ja? Für mich liegt der Schlüssel, wie immer, kannst du dir denken, in der Kommunikation. Mhm. Ich hatte das mal in einem Radiosender. Die haben mich gefragt und gesagt, Michael, wir haben einen riesen Ärger zwischen dem Marketing und unseren Moderatoren. Die Moderatoren hassen es, irgendwelche Werbung zu machen, wie irgendwie ein Forsthaus im Grünen. Ja? Und die anderen haben kein Verständnis, das Marketing sagt, die haben kein Verständnis, dass in diesem Sender auch Geld verdient werden muss und so weiter. Ja? Ob ich nicht mal Streit schlichten kann. Gut, jetzt könnte ich einen langen Vortrag halten, dass es sich nicht lohnt, sich zu streiten. Nein, ich habe das anders gemacht. Wir sind als erstes in die Räume des Marketings gegangen, haben da einen Stuhlkreis gebildet und es durfte nur das Marketing reden. Ja? Die von den Moderatoren durften Fragen stellen, aber geredet hat das Marketing über den Ärger mit den Moderatoren, wie unglücklich sie sich manchmal fühlen, wie unerhört, wie wenig wahrgenommen und. Und du ahnst, was die andere Seite gesagt hat. Das wusste ich ja gar nicht. Ach, so ist das. Ach, das macht ihr. Ja, da war ganz viel Riesenräume. Und dann haben wir eine kurze Kaffeepause gemacht. Da ging es schon schnatter, schnatter. Also, dass sie nicht alle umarmt haben, war eins. Und dann sind wir in die Räume der Moderatoren gegangen, haben den Stuhlkreis gemacht. Und dann haben die Moderatoren gesagt, was sie am Marketing hassen. Das war schon deutlich weniger aggressiv und wütend, weil sie hatten schon so viel Verständnis für die anderen. Und am Ende lagen sich wirklich alle in den Armen. Ich habe gar nichts gemacht. Ja? Das heißt, dieses Zuhören. Lass doch den einen, wenn das Marketing einen neuen Prospekt macht, dann lass doch das Marketing mal erzählen, was sie sich dabei gedacht haben. Ja? Und wenn der neue Prospekt 6 Wochen auf dem Markt ist oder die neue Website, dann geht doch das Marketing mal zu den Verkäufern, setzt sich hin mit einem Bleistift in der Hand und sagt, so, was ist gut an unserer Website und was ist scheiße? Ihr müsst jeden Tag damit arbeiten. Dann will ich sagen, das kann ich dir sagen. Das macht aber keiner. Weil der eine Angst hat, vom anderen in die Pfanne gehauen zu werden. Man muss doch keine Angst haben. Das Marketing muss nichts verändern. Wenn die Verkäufer sagen, das ist scheiße, die müssen nichts verändern. Die können sagen, wissen wir besser, bleibt aber so. Punkt. Aber vielleicht wollen sie was verändern, nachdem die Verkäufer gesagt haben, das können wir nicht gebrauchen, das funktioniert nicht. Ja? Und ich habe schon Seiten gesehen, wo ich zum Verkauf gesagt habe, das geht doch gar nicht. Ja, für uns ist es eine Katastrophe. Ja? Dann gehe ich zum Marketing, ja, das wollen die so. Nein, das will niemand so. Also dieses Miteinander reden, mal einen Termin ansetzen, wo man eben nicht übereinander herfällt, wo die eine Gruppe ihre Meinung darstellt, ihre Sichtweise und die anderen halten mal die Klappe und stellen nur Verständnisfragen. Und dann dreht man das Ganze um. Und in den meisten Fällen ist es damit schon erledigt.
Ja.
Ja, und dann kann man sich natürlich auch, also der Kollege Gunnar Marx zum Beispiel, der moderiert Veranstaltungen, ja, oder auch der Kollege Gerrit Danz, der macht dann noch die Kreativität dazu. Also die können dann auch noch stark verfeindete Gruppen moderieren im ganzen Tag, dass die miteinander wieder ins Gespräch kommen. Die können die ganze Firmen hochpushen. Ja, weil ich war einmal in so einem Kreativitätsseminar von Gerrit Danz, wir sind geflogen, was uns alles eingefallen ist. Also das war einfach wunderbar. Ja. Oder der Gunnar Marx, wenn der so große Veranstaltungen moderiert mit Arbeitsgruppen, der hat dann Spiele, der hat Übungen. Also das ist nochmal eine ganz andere Nummer, aus einer Firma so einen Gruppenzusammenhalt, ein Team zu machen. Da würde ich mir dann Hilfe von außen holen, weil das selber machen zu wollen, wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
Ja. Michael, hast du aus deiner Praxis oder aus deinen Erfahrungen vielleicht noch eine Geschichte, wo du wirklich vor dieser Situation standest, dein Unternehmer, den du beraten hast, der vor dir stand und sagt, Mensch, ganz ehrlich, kommunizieren ist nicht mein Ding, reden auch nicht und keine Ahnung, wie ich das machen soll, ja, und mein Team, das hört mir eh nicht zu, die haben eh keinen Bock drauf, was ich so da sag und mach, die machen eh ihr eigenes Ding, wo aber durch eine Haltungsveränderung dann oder beziehungsweise eine Kommunikationsveränderung dann doch ein Erfolg erzielt wurde. Vielleicht hast du da einen ganz tollen Fall, wo sich vielleicht der ein oder andere kleine mittelständische Unternehmer hier gerade selbst ertappt sieht und wo dann doch eine Chance erkennt, denn den Weg zu gehen, da so ein bisschen was zu verändern.
Ja, also da gibt es dutzende Geschichten und ich habe jetzt auch keine Mittelstandsgeschichte, sondern es war eine Großbank, aber sie ist ganz bezeichnend. Ich gebe ein Training für einen Bankvorstand, ja, in Frankfurt. Und in Frankfurt miete ich ab und zu Kinos. Ja? Leere 600 Plätze Kino, damit der üben kann. 600 Plätze, auch wenn da niemand sitzt. Und da gibt es am Römer, da gibt es ein Kino, was man manchmal morgens von 8 bis 11 mieten kann, weil die erste Kinovorstellung beginnt um 10:45. So, ich bin in diesem Kino, er kommt rein, die ganze Entourage hinterher. Und der erste Satz, den er sagt, Herr Rossier, ich sage Ihnen gleich, ich bin kein guter Redner. Ich sage, ehrlich nicht. Nee, sagt er, kann ich nicht. Ich kann nicht reden. Ja? Mich ärgert. Ich sage, okay, das probieren wir jetzt aus. In dem Fall hatte ich ein Filmteam dabei, alles sehr aufgehängt. Ja, der ist auf die Bühne, Licht war an, Film. Ich sage, Sie gehen jetzt auf die Bühne, Sie halten mal Ihre Rede, ich nehme Sie auf und dann gucken wir mal. Okay. Nach 20 Minuten kommt er zurück und sagt, na, Herr Rossi, was habe ich gesagt? Ich sage, Sie sind tatsächlich ein schlechter Redner. Ja, also das war wirklich nicht gut. Sagt er, sehen Sie, habe ich gesagt. Ich sage mal ganz ehrlich, das, was Sie da sagen wollen, das wollen Sie eigentlich gar nicht sagen. Nee, sagt er, dieses Management, bla bla, von unterwegs sein und Kernkompetenz und jeden mitnehmen. Es geht mir sowas von auf den Säckel. Ich sage, was wollen Sie denn sagen? Naja, sagt er, als ich Anfang 20 mit meinem jetzigen Vorgänger im englischen Garten saß, am chinesischen Turm, da haben wir mal gesponnen, was wir mit dieser Bank machen würden, wenn wir zu sagen hätten. Und jetzt habe ich zu sagen und das fiel mir jetzt wieder ein. Und er erzählt davon und plötzlich springt er auf und sagt, Herr Rossier, Darf ich es jetzt nochmal versuchen? Ich sage, jetzt versuche es nochmal. Dann geht er nach vorne und redet 20 Minuten, kommt runter. Ich sage, das war aber jetzt großartig. Sagt er, ich kann es selber gar nicht fassen. Das war vor allen Dingen ganz leicht. Ich sage, sehen Sie, es ist nicht schwer, wenn das Herz überquillt, wenn man das sagen will, wenn man eine Botschaft hat. Es ist schwer zu labern. Ja, eine Aktionärsversammlung, die überlebt man. Da lebt man, liest man einen Text vor vom Teleprompter. Das übt man mit Michael Rossier, wie man das so macht, dass es einigermaßen authentisch klingt. Aktionärsversammlung. Da haben 24 Rechtsanwälte an Text rumgeschrieben. Aber wenn ich Führungskräfte begeistere, wenn ich die motivieren will, dann muss ich eine Geschichte erzählen, die von mir kommt, vom englischen Garten, von dem Kollegen, was wir alles machen wollten. Und dass man im Grunde im Herzen noch so jung ist, aber im Kopf nicht mehr. Und dass man es nicht vergessen darf. Und dass man es. Und die haben geguckt alle. Und boah, wunderbar. Ja? Also dieses, überleg doch, ob du das wirklich sagen willst. Ja? Ich hatte mal einen anderen Unternehmer, der hat auf der Führungskräftetagung, ich sage, was machen wir dieses Jahr? Sagt der Rossier, ich möchte die Anzahl der Kunden verdoppeln. Ich sage, wollen Sie, dass die mit Steinen nach Ihnen werfen? Ich sage, Sie können nicht einfach sagen, die Anzahl der Kunden verdoppeln. Ja, ja, dann erzählt er die Geschichte, ich mache es mal ganz kurz. Die hatten Unternehmensberatungen beauftragt, die sollten die Firma durchleuchten und haben nur Positives festgestellt. Tolle Firma, tolle Mitarbeiter, tolle Stimmung. Ja? Aber am Ende hat der Unternehmensberater dann gesagt, Sie haben einen Marktanteil von 6%, oder? 6%. Und dann haben die aufgehört, mit den Hosenträger zu schnalzen. 6% ist tatsächlich wenig für so eine tolle Firma wie uns. Und dann sagt der Rossier, ist das jetzt zu viel verlangt, wenn ich zu meinen Führungskräften sage, lass uns aus den 6% 12% machen? Nein, sage ich, ist es nicht. Aber Sie müssen die Geschichte von dem Unternehmensberater miterzählen. Sie müssen erzählen, wie der Sie angezündet hat, damit Sie Ihre Mitarbeiter anzünden. Ein Unternehmensberater, der sagt, Sie sind die beste Firma der Welt, Sie haben tolle Produkte, Sie haben tolle Mitarbeiter, es funktioniert alles toll, Sie haben aber nur 6% Marktanteil, schämen Sie sich! Da würde ich jetzt als Mitarbeiter sagen, Chef, da müssen wir dran arbeiten. Chef, das, ja genau, weil er Storytelling macht, weil er sie mitnimmt. Ja. Ja. Das sind zwei Beispiele für Geschichten, wo in einer ganz kurzen Zeit sich das verändern kann, wenn ich das richtige Mindset habe und wenn ich aufhöre, heiße Luft zu produzieren, sondern wenn ich aus meiner eigenen Überzeugung spreche. Das heißt, in einer guten Rede von einem CEO, von einem Chef, von einem weiblichen CEO, wie auch immer, sollte auch immer Geschichten, ganz viel persönliche Gedanken, ganz viel persönliche Sicht auf die Welt, was einen ärgert, was einen freut, was man gerade im Silicon Valley gesehen hat, was man gelesen hat, was man mit Kollegen gesehen hat, was einen begeistert, das sollte man übertragen auf seine Mitarbeiter, damit die mitmachen und damit nicht einer vorangeht, sondern eine ganze Gruppe vorangeht.
Ja. Ich hätte dir jetzt gerne beziehungsweise stellte die Frage jetzt auf jeden Fall auch noch on top. Das Thema Vision, neue Geschäftsidee, Zukunft. Wie gehen wir nach vorne die nächsten 5 Jahre? Ich weiß es nicht. Jetzt stehen ja gerade viele Veränderungen an. Nehmen wir die KI oder sonstiges. Das verändert sich einfach. Gewohnheiten werden sich verändern. Ich spüre das ja auch immer wieder in den Unternehmen und ich merke, wie schwer sich die Unternehmer einfach tun, diese neuen Dinge auch zu kommunizieren. Sie trauen sich es regelrecht nicht. Klar ist auf der einen Seite natürlich eine Annahme, die Mitarbeiter sträuben sich dagegen, aber es gibt natürlich auch Mitarbeiter, die sträuben sich nun mal dagegen. Und was ist da deine Empfehlung vielleicht nochmal ganz konkret? Wie kann ich da, nehmen wir es nochmal dein Wort, anzünden, mein Team davon anzünden, beziehungsweise ihnen die Bilder zu geben, damit sie sagen, okay, das ist eine Chance für uns, okay, ich gehe da mal mit und guck mir das an. Was empfiehlst du da?
Also, ich würde eine Geschichte erzählen. Die letzte Geschichte habe ich von Henning Beck. Der hat eine schöne Kolumne in der Manager-Seminare und der hat einen amerikanischen Versuch zitiert. Also stell dir das vor, du musst Knöpfe in einer bestimmten Reihenfolge drücken und wenn du die richtig drückst, gibt es eine Belohnung. Und das sollen Studenten jetzt machen. Die haben nach kurzer Zeit die richtige Reihenfolge durch und kriegen die Belohnung. Dann machen das Makaken, ja, Affen. Die kriegen auch die richtige Reihenfolge raus und kriegen die Belohnung. So, jetzt ändern die den Algorithmus. Und du kriegst die Belohnung, wenn du nur die letzte Taste drückst. Du brauchst die Reihenfolge nicht drücken, nur die letzte Taste. Die Makaken haben das sofort raus, die Menschen nicht. Ja? Das sind 2 von 100 finden raus, dass sie mit dem Drücken der letzten Taste auch die Belohnung kriegen. Ja? Und jetzt kommt das eigentlich Verblüffende. Jetzt erklärt man den Menschen, dass sie nur die letzte Taste drücken müssen und 2/3 drücken weiter die komplette Reihenfolge.
Wahnsinn.
Ja? So, wenn ich jetzt in der Firma wäre, würde ich sagen, wollen wir wirklich tatsächlich immer die komplette Reihenfolge drücken? Wollt ihr diejenigen, die sagen, das Neue interessiert mich nicht, die letzte Zahl ist einfacher, aber ich drücke mein ganzes Leben die komplette Rolle, ich mache das rein. Wollen wir dümmer sein als Makaken? Ja, also, da würde ich jetzt eine flammende Rede draus machen, dass die nach Hause gehen und sagen, er hat ja eigentlich recht. Also ich meine, wenn das mit KI die Hälfte der Zeit dauert, ja, warum nutze ich das um Gottes Willen nicht? Ja. Ja? Und dann würde ich über Ängste sprechen. Natürlich, Veränderungen haben Ängste. Aber wir können Fortbildung machen. Wir können 25-Jährige als Mentoren einstellen. Wir können Lehrvideos machen. Wir können in eurem Tempo vorgehen. Es ist mir egal, wie schnell, aber wir müssen heute anfangen, sonst stehen wir irgendwann alleine da. Ja? Und dass die Makaken uns überholen, das muss nun echt nicht sein. Ja? Und wenn man mit einem Knopf gedrückt und anstatt sechs, wäre mir lieber, wir in unserem Unternehmen drücken nur einen. Weißt du? Und so ein Beispiel, und da könnte ich jetzt 20 aus dem Ärmel schütteln. Ja? Was verändern ist immer Widerstand. Aber das muss man erkennen, man muss damit rechnen und dann kann man sich professionelle Hilfe holen. Ja, also ich habe eben über so Kreativität schon gesprochen. Ja, man muss die Ängste ernst nehmen. Und dann macht man mal einen ganzen Tag einen Workshop. Aber einen Workshop mit einem, wo die Mitarbeiter verstehen, was der meint. Das muss man genau aussuchen, dass die nachsagen, das ist doch mal ein geiler Workshop. Das probiere ich doch jetzt mal aus. Ja, und wenn ich in so einem Seminar bin von der German Speakers Association, wenn wir Mastermind oder so haben, dann probieren wir diese ganzen KI-Sachen aus. Wir machen die live vor, wir probieren die. Und dann können wir alle Fragen stellen und selber mal rumprobieren. Das ist eine super Atmosphäre. Wenn man das hinkriegt, wenn Sie selber neugierig sind, erklär mir doch mal was, zeig mir doch mal was. Wie kann man das? Ja. Ich hatte neulich jemand hier, der gibt so KI-Seminare, da hätte ein Teilnehmer aufgezeigt im Seminar und sagt, KI hat eine Chance. Wenn KI es schafft, mir einen Brief zu entwickeln an Kunden, die sich lange nicht mehr gemeldet haben, der weder schwierig ist noch unterwürfig und der vielleicht ein bisschen witzig ist, dann, du ahnst, was passiert. Sie haben ihn in dem Seminar entwickelt. Der hat so große Augen gekriegt, dass er sagt, das ist ja geil, das hätte ich so nicht hingekriegt. Aha, jetzt haben wir einen Fan. Der wird in Zukunft seine Briefe an lange Kunden von der KI schreiben lassen und dann überarbeiten und dann feintunen und dann wegschicken. Und er hat so viel weniger Arbeit, ja, und kann sich auf andere Dinge konzentrieren. Also, wir müssen an dem Köder ein bisschen arbeiten. Ja? Wir müssen die Zukunft hinhalten wie eine Leuchtkugel, dass alle Lust haben, dahin zu gehen. Das ist ein bisschen Arbeit. Man muss mit Schwierigkeiten rechnen. Es wird nicht einfach werden, aber was ist schon einfach? Ja.
Ja. Was sind aus deiner Sicht die Stilmittel, rhetorischen Stilmittel, die, mit denen wir, jetzt haben wir jetzt rausgehen aus dem Podcast, so langsam in unser Leben bringen dürfen, die wirklich wirksam sind, die jetzt im Mitarbeitergespräch wirksam sind, die aber auch im Kundengespräch wirksam sind, die natürlich dennoch authentisch zu uns auch passen. Was sind da deine Empfehlungen an uns?
Also, ich bin sehr beeindruckt gewesen von einem Buch, das heißt Story Brand von Donald Miller. Mhm. Und Donald Miller erklärt, dass mir in der alten Zeit war das Unternehmen der Held der Geschichte. Wir bauen seit 100 Jahren Kühlschränke. Wir sind die beste Firma XY. Ja? Das heißt, die Firma war der Held, ja? Und der Held hat gezeigt, wo es lang geht. In einer modernen Welt ist die Firma nicht mehr der Held, sondern der Mentor. Der Held ist der Kunde. Ja? Der Kunde sucht einen neuen Rasenmäher und die Firma ist der Mentor, nicht ihm zu einem neuen Rasenmäher zu verhelfen, sondern zu einem geschnittenen Rasen. Ja? Das heißt, der Unternehmer ist der Mentor. Storytelling halte ich für eines der wichtigsten überhaupt. Ja? Erzähl mir eine Geschichte, erzähl dem Mitarbeiter eine Geschichte. Und Geschichten ist erst das Einfachste und das kommt an die Menschen am besten ran. Ja? Mhm. Manchmal können Metaphern, ich habe diese Bücher von Noah Yuval Harari analysiert. Man kann über den Inhalt streiten. Es gibt viele, die sich über ihn ärgern und sagen, das interessiert mich nicht, der Inhalt. Mich interessiert die Form. Mich interessiert, wie ist ein Buch geschrieben, was fast jedes Land der Welt liest. Ja? Also wenn ich in New York am Flughafen, da steht der Harari in dicken Stampel und egal wo ich bin. So, wie muss man schreiben, dass man die Welt erreicht? Und in diesen Büchern habe ich 16 rhetorische Figuren gefunden. Also, der nimmt ganz viel Metapher. Der nimmt ganz viel Storytelling. Der erfindet eigene Begriffe. Der Konsumismus, da wissen wir sofort, was gemeint ist, auch wenn es den Begriff nicht gibt. Der Dataismus, ja? Der spricht dann von dem, was weiß ich, unser Wildbeutergehirn. Das ist ein neu konstruiertes Wort, ja? Also, der macht ganz viele Dinge, die neu, der personifiziert Dinge. Ja, also wir könnten den Teamgeist mal personifizieren. Ich habe gestern mit unserem Teamgeist gesprochen und er sagt, er wird überhaupt nicht mehr eingeladen. In den meisten Treffen unserer Firma ist der Teamgeist nicht vorhanden. Ja? Und der sitzt irgendwo im Keller und ärgert sich bei Wasser und Brot, weil er nicht mehr gefragt ist. Ja? Also personifizieren wir die Dinge. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir abstrakte Begriffe nehmen. Gucken wir mal, wenn wir einen neuen Fotoapparat vorstellen, lassen wir doch den Fotoapparat mal sprechen. Ich habe eben mit dem Fotoapparat gesprochen und der ist von sich ziemlich begeistert. Weil er sagt, zwei Dinge, eins geht nicht mehr so schnell kaputt und zwei ist jetzt schneller zu finden. Also wir sprechen bei der Produktvorstellung mit dem Fotoapparat. Personalisierung wäre ganz einfach. Dann immer diese Dreierreihe. Ja? Für deine Steuererklärung brauchst du drei Dinge, sämtliche Vorträge vom Finanzamt, alle Belege und eine Kleinkaliberwaffe. Ja? Das heißt, immer wenn du eine Aufzählung hast von drei Begriffen, machst du den dritten Begriff witzig. Aus der Reihe fallen. Und schon merkt man sich das, schon erzählt man das Beispiel weiter. Ja? Der Markus Selzer hat gerade im Seminar so ein schönes Beispiel gemacht. Sind Sie Bauchschläfer, sind Sie Rückenschläfer oder sind Sie Beischläfer? Ja? Also genau dasselbe Prinzip, der dritte Begriff fällt raus, Dirk lacht, Ziel ist erreicht. Und das könnte man dann, wenn das jetzt mit dem Unternehmen zu tun hat, zu Hause weitererzählen, weil man es leicht behalten kann. Ja. Also die rhetorischen Figuren, die vor 2000 Jahren mal erfunden wurden, haben absolut heute ihre Berechtigung. Und wenn man die so gekonnt einsetzt, wie der Harari in seinem Buch, dann liest man da ein Buch über die Geschichte der Menschheit. Das lag lange bei mir zu Hause rum, das interessiert mich nicht. Und da habe ich angefangen, ich fand das total spannend. Es muss spannend sein. Zukunft ist spannend. Change Management ist spannend. Und wenn es geschafft ist, die Veränderung, dann ist man total stolz. Aber es ist manchmal ein mühsamer Weg. Und Menschen zu motivieren mit rhetorischen Figuren, rhetorischen Feinheiten, ja, habe ich gerade ein paar Beispiele genannt, kann man sehr viel mehr nennen. Das kann es sehr viel einfacher machen, Leute zu begeistern.
Gigantisch, gigantisch. So schnell im Übrigen, um nochmal auf dein Bild zu kommen, vergehen 50 Minuten, dir zuzuhören. Unglaublich, Michael. Vielen, vielen Dank.
Das ist die Währung. Also wenn du in der Veranstaltung sitzt und alle 5 Minuten auf die Uhr guckst, dann war das ein schlechter Vortrag. Ja. Ja? Wenn derjenige fertig ist und sagt, wie, warum ist der kürzer als die anderen und der war genauso lang wie die anderen, dann war es möglicherweise ein guter Vortrag. Und sagen wir mal so, das kriegt nicht jeder hin. Ich mache mein Leben lang nichts anders. Es gibt, ich sage mal, von 10 CEO gibt 2, die das hinkriegen. Und die 8 sollten noch gar nicht daran arbeiten. Deren Fähigkeiten sind woanders. Die haben vielleicht einen klaren Verstand. Die haben vielleicht eine messerscharfe Analyse. Die sind vielleicht angriffslustig. Die haben vielleicht exzellente Folien. Die hören vielleicht viel zu, bearbeiten, aber beobachten den Markt. Oder die sind gute Kommunikatoren. Die haben im Golfclub die richtigen Beziehungen. Also, es müssen nicht alle CEOs, alle weiblichen Führungskräfte gute Redner sein. Es kann helfen. Ja. Und es kann für jeden helfen, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Aber, sagen wir mal so, nach oben gibt es dann, irgendwann wird die Luft dünner, da gibt es dann irgendwann für manche Menschen die Grenze, wo sie sagen, nee, vor 1000 Leuten kriege ich das nicht hin. Und das ist absolut okay so.
Und dennoch nehme ich mit, dass jeder authentisch seine Geschichten erzählen darf und soll in dem Rahmen, wie er es kann. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend, auch da mal den Mut zu haben, zu stottern oder sonst irgendwas zu tun. Es ist vollkommen egal, der zu bleiben, der ich bin und damit dann trotzdem Wirkung zu erzielen und vielleicht gar nicht trotzdem Wirkung zu erzielen und ein Leader zu sein.
Also das ist doch ganz einfach. Du bist an der Uni und studierst. Du hast die Wahl zwischen einem stotternden und spuckenden Professor, der manchmal die Folien verklickt, ja, oder der manchmal was durcheinander bringt, aber die Koryphäe in Europa ist für das Thema. Und du hast einen smarten, jungen, gut aussehenden oder eine gut aussehende Professorin, die nicht halb so viel Ahnung hat, die aber sehr schön anzusehen ist. Wo gehst du hin? Wenn du Single bist, gehst du vielleicht zur Professorin. Ansonsten gehen alle zu der Koryphäe hin. Und sie sagen, ist doch wurscht, wenn du mal was vergisst. Ist doch wurscht. Aber gib uns von deinem Wissen. Lass uns das teilen. Das heißt, perfekt ist blöd. Und wenn du auf einer Party nicht 2 Sätze erzählen kannst, dann wird es schwierig. Dann musst du in Behandlung und dann brauchst du jemanden, der dir hilft. Aber solange du auf jeder Party auch 2 Sätze erzählen kannst, kannst du das auch in der Führungskräfterunde, kannst du das auch auf der Bühne, kannst du das überall. Du brauchst Mut, aber sagen wir mal, es muss nicht jeder Führungskraft sein. Wenn du sagst, ich habe den Mut nicht, es gibt so viele schöne Berufe, wo man in der Versenkung verschwinden kann, es müssen nicht alle auf die Bühne. Aber wenn du Führungskraft bist, wenn du Unternehmer werden willst, wenn du Unternehmer bist, ja, wenn du Unternehmerin bist, dann musst du irgendwann den Mut haben zu sagen, okay, ich mache das jetzt, egal wie es wird.
Michael, wo finde ich dich und was lerne ich bei dir? Oder kann ich bei dir lernen?
Genau, also es gibt drei Schwerpunkte. Finden tust du mich überall, ja. Also wo du mich eingibst, du kannst mich nicht verfehlen, weil ich mache das seit 30 Jahren. Also ob du mich bei YouTube eingibst oder bei Google oder bei Chrome oder völlig egal. Ja, findest du mich überall. Du kannst drei Dinge von mir lernen. Das erste ist, alles, was mit Reden, mit Vorträgen zu tun hat, gerade mit Leuten, die gut sind, sie besser zu machen. Ja, wenn du auf einer Veranstaltung sprichst und du hast den am schlechtesten bewerteten Vortrag, dann könnte man zu mir kommen und sagen, Michael, ich möchte den bestbewerteten haben. Zweites, alles, was mit Kommunikation zu tun hat, wie führe ich Mitarbeitergespräche, Verkaufsgespräche, wie kritisiere ich, wie berate ich, also alle Gespräche, die wir als schwierig empfinden, wie gehe ich mit Aggression um, also die Reklamationsabteilung zu mir zu schicken, das kann hilfreich sein. Ich war gerade bei einer großen Krankenkasse, ja, da hat ein Kunde am Telefon, der sich so geärgert hat, muss ich die ganze Zeit mit dieser Krähe sprechen, kann man mich nicht mal mit jemand anders verbinden? Also der hat die Mitarbeiter als Krähe und die will jetzt von mir wissen, Michael, was kann ich tun? Das ist das Zweite. Und das Dritte ist dann ein Medien- oder Pressetraining. Das heißt, wenn du morgen bei Herrn Lanz eingeladen wirst, dann würde ich vorschlagen, wir treffen uns vorher nochmal, weil da kann es sein, dass da ein paar Fallen lauern und ein paar Schwierigkeiten lauern, mit denen du nicht gerechnet hast. Für mich ist Studio, Mikrofon, schwierige Fragen, Alltag für dich unter Umständen nicht. Und deswegen gibt es dann die dritte Säule, sind dann eben auch noch Fernseh- und Moderationstrainings.
Mega. Ich sage vielen, vielen Dank, nicht nur für diese gemeinsame Zeit, sondern vor allem für diese richtig tollen Inhalte. Ich kann mir nicht vorstellen, wirklich nicht, dass hier nicht irgendjemand was mitgenommen hat. Und wenn nur Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau. Also das war eine ganz, ganz tolle, knappe Stunde. Und Michael, vielleicht hast du noch einen letzten kleinen Ja, eine letzte kleine Idee, eine letzte kleine Botschaft an uns, die uns ermutigt, mutiger zu sein mit unserer Kommunikation oder gar vielleicht sogar einen Schritt zu gehen, auch ein bisschen mehr davon zu lernen.
Ja, es ist ja im Moment sehr in, über Persönlichkeitstypen zu sprechen. Ja, es gibt das DISC-Modell, es gibt die verschiedenen, also es gibt vier Persönlichkeitstypen dann. Ich arbeite mit dem Enneagramm, da sind es 9, es gibt 16. Also ich glaube, wir sind uns alles einig, dass unsere Persönlichkeit nicht gleich ist. Die ist bei jedem anders. Und dieses jedes Anderssein endet sich auch im Leben nicht mehr. Wenn du einmal einen bestimmten Persönlichkeitstyp hast, dann hast du den. Und das gilt für Manager auch. Die Manager sind nicht alle in einem Persönlichkeitstyp. Die kommen in einem Persönlichkeitstyp häufiger vor. Aber es gibt Menschen zu jedem Persönlichkeitstyp, die Firmen leiten, die Teams leiten, die Filialen leiten, was auch immer. Und das soll uns ermutigen. Du sollst nicht werden wie die anderen. Du sollst nicht werden wie ein anderer Persönlichkeitstyp. Du sollst dich umbauen, umschulen, verstellen, so tun, als ob jemand anderes werden. Du sollst du selber werden. Aber in deiner Schiene, echter, authentischer, bei dir bleiben. Das, was dich ausmacht, verstärken. Nicht, was die anderen machen, sondern das, was du fühlst, was du machst. Und wenn du das Gefühl hast, dass das so richtig ist, ist meistens das eigene Bauchgefühl viel, viel wichtiger als eigene Management-Theorie. Und deswegen lautet meine Botschaft, es ist eigentlich ganz einfach. Werde doch einfach so, wie du jetzt schon bist.
Sehr schön. Was für ein wunderschönes abschließendes Wort. Michael, ganz lieben Dank. Ja, mehr kann ich dir nicht sagen. Wunderbar. Also alles Gute und vielleicht auch bis bald.
Danke. Tschüss.